Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg im Fokus. Mein heutiger Gast absolvierte die tropenmedizinische Ausbildung am Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg. Er graduierte danach in den USA in dem Masterprogramm Public Health sowie Health Policy Management an der Harvard School in Public Health und der Kennedy School of Government. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt Armin Fiedler begrüßen darf. Und recht herzlich willkommen, Dr. Armin Fiedler. Vielen Dank für den Besuch bei uns.
Sehr gerne.
Herr Dr. Fiedler, jetzt muss ich mal auf den Begriff Public Health kommen. Wie würden Sie denn am Laien den Begriff Public Health erklären?
Es ist schon einmal bezeichnend, dass es dafür eigentlich im Deutschen immer noch keinen guten Ausdruck dafür gibt und darum wird der Anglizismus verwendet. Also früher hat das Sozialmedizin geheißen, das natürlich auch nicht den gesamten Themenbereich umfasst, den wir unter Public Health verstehen. Also im Prinzip ist es eben nicht zentriert auf das Individuum, also die Gesundheit des Individuums, was man normalerweise im Gesundheitssystem versteht, also wenn jemand krank ist, Doktor, Krankenhaus, Rettung und so weiter, sondern es dreht sich um die Gesundheit von Populationen. Und da spielt natürlich sehr viel mit. Auf der einen Seite ja das Gesundheitswesen selbst, also die kurative Medizin, aber auf der anderen Seite sehr viele andere Dinge, die wir wissen. Das sind der ganzen soziale Bereich, da gehört auch die Ernährung dazu, da gehört soziale Sicherheit dazu, da gehört Umwelt dazu und viele andere Bereiche, die natürlich auf die Gesundheit des Individuums einen Einfluss haben. Und dieser gesamte Überbau, was Populationen dann betrifft, Bevölkerungen betrifft, das wird subsumiert unter dem Begriff Public Health.
Wo sehen Sie denn die größten Fortschritte im Bereich Public Health in Österreich in den letzten 15 Jahren? Also ich glaube, das letzte bei uns Interview von Ihnen habe ich vor 15 Jahren gefunden.
Naja, also wir haben sehr große Fortschritte gemacht im Bereich der klinischen Medizin. Ja. Im Bereich von Public Health ist es zum Teil einfach schwerer messbar. Die Dinge, die messbar wären, zum Beispiel die Impfbedeckung. Ja, also Impfen ist eine der erfolgreichsten Public Health Interventionen in der Geschichte der Menschheit. Also das muss man dazu sagen. Also wenn Sie sich anschauen, die Kindersterblichkeit zum Beispiel an verschiedenen Infektionskrankheiten noch vor 100 Jahren, also mit dem Einsetzen von Impfstoffen ist das also rapide nach unten gegangen. Das vergessen leider Gottes viele Menschen heute und damit haben wir wieder mit dieser Impfskepsis zu kämpfen. Ich glaube, Bildung ist ein ganz, ganz wesentlicher Bereich. Also Bildung wirklich für alle Lebensbereiche und für alle sozialen Schichten ganz, ganz wichtig. Also Bildung ist vielleicht einer der wichtigsten Kofaktoren für gute Gesundheit und eine lange Lebenserwartung. Dazu kommt natürlich auch Umwelt, dass wir wissen, zum Beispiel Feinstaubbelastung ist ein ganz wesentlicher Faktor für eine hohe Sterblichkeit. Das merkt man natürlich nicht sofort. Das sind also wie beim Rauchen, Nikotin zum Beispiel, das ist ja auch ein Problem, das erst nach vielen Jahren der Schädigung dann zur Auswirkung kommt. Nachdem ich schon Nikotinkonsum genannt habe, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Also wir haben also die Sterblichkeit von Nikotin, also alle Experten, Weltgesundheitsorganisation und so weiter bestätigen das. Das ist eines der ganz, ganz wesentlichen Faktoren auf der einen Seite für kardiovaskuläre Erkrankungen und auf der anderen Seite natürlich für Karzinome in diesem Bereich. Und damit auch eine verfrühte Sterblichkeit. Also starke Raucher sterben häufig dann nach 50 Jahren Rauchen, ist es dann meistens soweit. Also das sind nicht sofortige Folgen, aber doch Langzeitfolgen, die schwerwiegend sind.
Also sollte man vor 50, also ich weiß nicht, man raucht nicht von 0 bis 50, aber vor 50 aufhören zu rauchen.
Ja, naja gut, das bringt es natürlich auch nicht, aber die Schädigung setzt natürlich sofort ein. Allerdings stimmt es doch auch wieder, dass das Aufhören in jedem Alter immer noch positiv ist. Also man kann jetzt sagen, es ist eh schon zu spät, jetzt rauche ich einfach weiter. Also auch wenn man 30 Jahre lang geraucht hat und dann wirklich es schafft aufzuhören, dann kriegt man immer noch einen Gesundheitsbonus dafür.
Wie sehen Sie denn die Entwicklung, wenn wir jetzt gerade beim Rauchen sind, dann muss ich da gerade einsteigen, mit diesen ganzen E-Zigaretten und Ähnliches. Die Industrie versucht ja auch, ihre Konsumentinnen und zukünftige Konsumentinnen eher auf E-Zigaretten zu.
Na gut, ich meine, auf der einen Seite sind gewisse Inhaltsstoffe, die schädlich sind, eliminiert man mit den E-Zigaretten, aber auf der anderen Seite zu behaupten, dass das gesund sei, ist dann auch wieder übertrieben. Ja. Also man kann jetzt argumentieren, es ist wahrscheinlich, also die Langzeiteffekte kennt man ja noch gar nicht. Ja. Das E-Zigaretten im großen Umfeld, die gibt es ja wirklich erst seit vielleicht 10, 15 Jahren, dass das wirklich bekannt ist und auch in größerer Masse verwendet wird. Also die Langzeitfolgen ist noch ein großes Fragezeichen. Allerdings glaube ich ja, also was die Rauchinhaltsstoffe betrifft, ist es wahrscheinlich besser als wie Tabakrauchen.
Wenn man sich die Entwicklung jetzt zum Beispiel in den Zigaretten etc. ansieht, die vom Preis sind in den letzten Jahrzehnten ständig gestiegen, trotzdem rauchen immer noch sehr viele Menschen. Ich glaube in Österreich überproportional viele im EU-Vergleich. Es gibt mittlerweile diese Bildchen auf den Packungen etc. Wie kann man die Menschen aus ihrer Sicht dazu bewegen, dass sie entweder gar nicht zur Zigarette greifen oder davon ablassen?
Ich glaube, wichtig ist die Jugend. Ja, darum ist es ganz, ganz wichtig, dass man auch die Möglichkeit des Rauchens einschränkt, gerade im Hinblick auf junge Menschen und natürlich auch eine gewisse Preissensitivität. Also es ist natürlich sehr, sehr schwierig. Also in der Gesundheitsökonomie spricht man da von der Elastizität der Nachfrage. Ja, und es ist natürlich sehr schwer, einen schon eingewöhnten Raucher mit einer relativ geringen Zigarettenpreiserhöhung vom Rauchen dann abzuhalten. Aber Zigarettenpreise, und das wissen wir aus vielen internationalen Studien, wenn Zigaretten teuer sind, dann verhindert es den Einstieg von Jugendlichen. Und das ist ja eigentlich das Wichtige, dass wir eine neue Generation heranbilden können, wo ganz einfach Rauchen nicht mehr so attraktiv ist und damit auch wir nicht diese langfristigen Gesundheitsschädigungen davontragen.
Sehen Sie auch, dass da die Industrie, ich habe vorhin schon die E-Zigaretten angesprochen, und da gibt es ja noch andere Dinge, ich weiß gar nicht mehr, wie das alles heißt, da Vapes, und wo Jugendliche schon offensichtlich auf Schulklos damit dealen, unter Anführungszeichen.
Ja. Na, das sind dann diese Patches, nicht, also die man dann in die Mundschleimhaut legt, dass also die dann sozusagen Nikotin freigeben. Ich meine, Nikotin per se, ja, es ist besser, als wir dann zusätzlich auch noch Rauchinhaltsstoffe zu inhalieren, aber Nikotin per se ist auch nicht eine Substanz, die unbedingt gesund ist. Ja. Mhm. Abgesehen davon, dass es natürlich auch dann lokale Schädigungen an der Mundschleimhaut und so weiter führen kann auf lange Sicht. Ja.
Jetzt haben Sie vorhin ganz viele Themen angesprochen, die in den Bereich Public Health hineinfließen. Jetzt denke ich mir, das muss unglaublich komplex und schwierig und zu sein, diese Zusammenhänge verbinden zu können und auch den Überblick behalten zu können. Erstens mal, welche Rolle spielt der KI mittlerweile jetzt seit kurzem und wie haben Sie das früher gemacht?
Naja, KI wird eine zunehmend große Rolle spielen im Gesundheitsbereich, praktisch in allen Bereichen der Ökonomie, natürlich auch im Bereich des Gesundheitswesens, ist überhaupt keine Frage. Vor allen Dingen KI ganz, ganz wesentlich, also nicht nur im Bereich der kurativen Medizin, wenn wir jetzt daran denken, zum Beispiel, was weiß ich, in der Radiologie, ja, also wo zum Beispiel, also in der Vergangenheit haben wir auf die Erfahrung und auf die Ausbildung eines oder einer Radiologin zugegriffen. Jetzt kann KI auf praktisch sämtliche publizierten Bilder, die irgendwann mal abgelegt und diagnostiziert worden sind, in Sekundenschnelle zugreifen und kann sozusagen das aktuelle Bild mit dieser diagnostischen Datenbasis vergleichen. Das schafft kein Mensch mehr, also keine Chance. Ja. Also das ist jetzt ein drastisches Beispiel und natürlich auch in der wissenschaftlichen Forschung, also ganz, ganz wichtig, das wird also wirklich ein Game Changer sein. Ist es jetzt schon im Prinzip. Aber Sie haben natürlich recht, das ist eine komplexe Wissenschaft. Natürlich gibt es in Public Health gibt es dann wieder Spezialisten, ja, das ist wieder subspezialisiert. Gibt es Menschen, die dann für Ernährungswissenschaften zuständig sind, Umweltgesundheit zuständig sind, Epidemiologie zuständig sind und so weiter und so weiter. Also das ist nicht so, dass eine Person tatsächlich über den ganzen Public Health Bereich sozusagen wirklich ein Experte sein kann. Also man ist da wirklich immer nur an der Oberfläche unterwegs.
Wir wissen, Sie haben die Landesregierung beraten in verschiedensten Positionen schon. Wenn wir jetzt bei diesem KI-Thema sind, sehen Sie da in Österreich oder auch auf Landesebene, dass man dem sich bewusst ist, was das auch präventiv bringen kann, der Einsatz von so einer Technologie, und auch sehen Sie da in Österreich auch das Bekenntnis dazu, dass man das nutzen will? Weil wenn wir schon wieder dran denken, man nutzt diese Daten und greift hier ab, da höre ich dann schon wieder die ganzen Datenschutzrechte.
Ja, gut, ich meine, das ist natürlich ohnehin ein sehr schwieriges Thema, also gerade was der Datenschutz betrifft. Also ich habe den Eindruck, dass oftmals, gerade in Österreich leider Gottes, der Datenschutz verwendet wird, sozusagen als Schutzmäntelchen, wenn man etwas nicht tun will, dann sozusagen, wenn man sagt, ich kann das gar nicht machen wegen des Datenschutzes. Und das leider Gottes gerade im Gesundheitswesen, also da liegt sehr viel im Argen. Also wir haben es nicht geschafft. Obwohl es eine europäische Regelung dafür gäbe. Ja, es gibt eine Datenschutzdirektive der Europäischen Union, die im Prinzip für alle Unionsstaaten sozusagen den Datenschutz regelt. Also da dürfte es keine Ausrede geben, in Österreich sozusagen strenger zu sein, als wie zum Beispiel in Skandinavien. Mhm. Und trotzdem wird immer wieder die Ausrede benutzt, ja, wir können gewisse Datenbasen nicht vernetzen, also es ist immer oder zum Beispiel der Wissenschaft zur Verfügung stellen, auch wenn es anonymisiert ist. Also wir wollen ja nicht, die Wissenschaft ist ja nicht interessiert, ob das die Frau Müller oder der Herr Mayer war, der dazu beigetragen hat, sondern das sind anonymisierte Daten. Und trotzdem wird es bei uns in der Wissenschaft, also wird es der Wissenschaft sehr schwer gemacht, gewisse, und auch dem Gesundheitssystem sehr schwer gemacht, verschiedene Datenbasen, die es ja gibt, untereinander zu verknüpfen. Und das wäre das Wichtige dabei. Und da wird, nachdem man das nicht tun will oder offenbar kein politischer Wille dafür besteht, wird oftmals der Datenschutz als Feigenblatt hervorgezogen.
Könnte das, oder gibt es da schon Berechnungen, wie viel Geld man sich da eigentlich in Zukunft sparen könnte, wenn man das präventiv sieht, vor allem was die nach.
Ja, das sind natürlich riesige Summen, ganz abgesehen davon, dass es natürlich viele andere Ansätze gibt, also wie zum Beispiel eine Datenbasis, ELGA zum Beispiel, nicht? Also die elektronische Gesundheitsakte. Wenn es wirklich so wäre, dass für jeden Patienten sämtliche Gesundheitsleistungen, also sei es von Medikamentenverschreibung bis intramorale Behandlungen bis extramorale bei niedergelassenen Behandlungen, wenn das wirklich da lückenlos aufscheinen würde, das würde, und man auch dann anonymisiert wissenschaftlich Zugriff haben könnte, das ist natürlich ganz, ganz wichtig für die Priorisierung von Leistungen, um zu sehen, wie flächendeckend funktioniert das Gesundheitssystem, was für Dinge können wir verbessern, also wo gibt es Dinge, wo sozusagen irgendwelche weiße Flecken auf der Landkarte auftauchen. Also da gäbe es sehr, sehr viel, was man machen könnte, wenn wir wirklich hier diese verschiedenen Datenbasen untereinander verknüpfen könnten, unter anderem auch also anonymisiert natürlich ELGA.
Wenn es darum geht, was man machen könnte, jetzt haben wir kurz vor Weihnachten und kurz vor Weihnachten, der Genuss steht natürlich sehr bei den Österreichern im Zentrum oder im Fokus, die Ernährung, das Essen insbesondere. Jetzt wissen wir, Adipösität steigt, immer mehr Schwerleibige etc. Wie könnte man denn so etwas, was gesunde Ernährung betrifft, in Österreich stärker in den Alltag integrieren beziehungsweise vielleicht auch Impulse geben? Kann man das im Genussland, bezeichnen es mal Österreich überhaupt?
Also ich bin sehr für Genuss, ist auch Lebensfreude. Lebensfreude ist auch Public Health, gehört dazu. Ja, also nur gesund zu sein ohne Lebensfreude, das bringt auch nichts. Also das sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Nur natürlich das Problem, das wir haben, Sie haben angesprochen, die steigende Rate der adipösen Menschen in Österreich, nicht nur in Österreich, sondern weltweit eigentlich, die zunehmende Prävalenz von Diabeteserkrankungen, also Zuckerkrankheit, die unmittelbar damit verbunden ist mit dauernd hohem Zuckerkonsum. Das sind natürlich Problemstellungen, die eher langfristig sind. Also wenn man da einmal ein bisschen über die Stränge schlägt, ja, zu Weihnachten, ich glaube nicht, dass das sofort sich umschlägt. Ja. Also wenn man jetzt auch einmal wirklich gut und gerne isst und auch einmal gut und gerne was Süßes isst zu bestimmten Feiertagen, Weihnachten etc. Ich glaube, das ist es nicht, was mir große Sorgen macht. Es ist eher, sagen wir, der langfristige Konsum. Und hier, wenn wir schauen, das hat sich natürlich gewandelt, ja, das Hauptproblem ist viel versteckter Zucker, also den die Leute gar nicht als Zucker wahrnehmen. Man hat zum Beispiel immer früher gesagt, ja, Fruchtsäfte sind ja sehr gesund. Nicht? Das Gegenteil ist der Fall, dass auch im Fruchtsaft ist im Prinzip, das ist flüssiger Zucker. Ja? Also die gleichen Früchte als Fruchtgenossen ist gesund. Mhm. Die gleiche Menge aber an Fruchtsaft nur als Saft, nämlich ohne das Fruchtfleisch sozusagen da drinnen, das ist dann sehr bald ungesund. Dazu kommt natürlich die Art des, also dieses flüssige Zucker, der dann anflutet und sofort zu einer massiven Insulinausschüttung führt, also das sind dann sehr ungesunde Prozesse. Dann kommt natürlich dazu, dass verschiedene, also Zucker ist nicht gleich Zucker. In vielen dieser hochprozessierten Nahrungsmittel ist dieser sogenannte High Fructose Corn Syrup drinnen. Also da weiß man auch, dass das unter den Zuckern ein ganz besonders schädlicher ist. Und wenn Sie mal nachlesen, also sehr viel, also vom Ketchup bis zum, was weiß ich, der Süßigkeiten, da ist sehr viel von diesem Corn Syrup drinnen, der ein besonders schädlicher Zucker ist. Dann kommt natürlich dazu noch diese hochprozessierten Nahrungsmittel. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Also wir wissen, dass Nahrungsmittel, die also wirklich, was ich, Früchte, Gemüse, möglichst viele Nahrungsmittel ohne künstliche Zusätze, das sind gesunde Nahrungsmittel. Nahrungsmittel, die also hochprozessiert sind, Sie müssen sich nur die Ingredienzienliste mal ansehen, nicht? Also was so in so einer Tiefkühlpizza alles drinnen ist.
Ja. Aber da sind wir auch schon bei einem Punkt, das ist ja unglaublich schwierig, weil es ist unglaublich schwierig zu vergleichen, dann sind sie ja unterschiedlich positioniert, wie soll der Konsument da irgendetwas erkennen können?
Das ist natürlich eine, sprechen Sie hier eine ganz schwierige Problematik an, weil natürlich die internationale Nahrungsmittelindustrie da Sturm dagegen läuft, dass man wirklich eine Nahrungsmitteletiketten schafft, die für den Konsumenten wirklich verständlich sind. Es ist zum Beispiel vorgeschlagen worden, eine simple Ampelregelung. Also grün ist gesund, orange ist, geht noch und rot ist ungesund. Das hat sich die Nahrungsmittelindustrie natürlich ganz vehement dagegen gewehrt. Ich war jetzt gerade beruflich in Mexiko, als eines der Länder, die das durchgesetzt haben. Das ist keine Ampelregelung, aber die haben dann so schwarze, relativ große auf jeder Verpackung drauf, so schwarze Zeichen drauf, also Piktogramme drauf, wo dann draufsteht, also überdurchschnittlich Fett, überdurchschnittlich Zucker, überdurchschnittlich Kalorien. Mhm. Ja, also und der Konsument braucht ja nicht irgendwas Kleingedrucktes nachlesen, sondern er weiß sofort, wenn da drei schwarze Symbole sind, sagt, boah, Zucker, Fett und Kalorien, das ist wahrscheinlich nicht gesund. Ja. Mhm. Und das sind also wirklich auch für Menschen, die jetzt nicht unbedingt Chemiker sind oder Nahrungsmittelexperten sind, das ist klar verständlich und eine klare Message. Mhm. Andere Länder haben das auch versucht und wie gesagt mit der Nahrungsmittelindustrie da verhandelt, was dann möglich wäre. Aber wie gesagt, das sind dann so Dinge wie auch in den USA zum Beispiel, das bringt kaum etwas. Das sind dann wirklich diese, ist zwar alles drauf, aber der Konsument schaut einfach nicht auf das Kleingedruckte. Es muss einfach und prägnant sein, wie zum Beispiel eine Ampelregelung. Also das ist wirklich so für Konsumenten tatsächlich ein großes Problem, zu sehen, was ist tatsächlich gesund. Und man kann nur schauen, also wenn man hinten drauf schaut auf die Ingredienzienliste, wo möglichst wenig drinnen ist, ja, umso kürzer die Liste ist und wahrscheinlich umso gesünder ist das Lebensmittel.
Bei Zucker sind wir nicht nur, aber natürlich auch besonders bei den Kindern sofort, das kann ja auch einen unglaublichen Suchtfaktor haben. Jetzt wissen wir, in England zum Beispiel gibt es eine sogenannte Zuckersteuer, zudem wurde Quengelware in Lebensmittelketten überall an den Kassen etc. verboten. Etwas, wo Sie auch befürworten würden für Österreich?
Es gibt verschiedene Länder, die Zuckersteuern eingeführt haben. Und in der Tat, es ist also Mexiko, die war eine der ersten, die haben tatsächlich die höchste Diabetesprävalenz der Welt, die höchste Adipositasrate der Welt, die höchste Jugenddiabetesrate der Welt, die höchste Jugendadipositasrate der Welt. Also das war wirklich ganz wichtig, dass man da auch politisch agiert. Und die haben tatsächlich eine Zuckersteuer eingeführt, hauptsächlich auf flüssigen Zucker, also auf Zucker in Getränken, was dort ganz, ganz wichtig ist. Hat tatsächlich zu einer Verminderung des Konsums geführt. Also das geht dann, dass der Konsum also bis zu 25% reduziert. Andere Länder haben das auch gemacht. Also es gibt zum Beispiel also in Ungarn, im Vereinigten Königreich gibt es Zuckersteuern und noch eine Handvoll anderer Länder, die damit Erfahrungen haben. Hilft auf jeden Fall, keine Frage. Das ist natürlich nicht ganz einfach, weil man natürlich das auch wiederum mit der Nahrungsmittelindustrie sozusagen in Verhandlungen treten muss und am Ende irgendwo halt ein Kompromiss dabei herauskommt. Aber wie gesagt, also das kann man tatsächlich umsetzen. Vor allen Dingen, wenn man flüssigen Zucker, also dieses schnelle Anfluten von Zucker ist ganz besonders prekär. Mhm. Und das haben die meisten Länder dann sozusagen darauf fokussiert, auf den flüssigen Zucker sich zu konzentrieren und aber andere Lebensmittel, die auch Zucker enthalten, dann nicht zu besteuern.
Mhm. Jetzt Studien zeigen, dass sich Essgewohnheiten in der Kindheit entscheidend für die spätere Gesundheit sein können. Jetzt wissen wir viel, bei uns gibt es nicht überall jeden Tag eine gesunde Jause und überhaupt Verpflegung in den Kitas oder Kindergärten etc. wird da zu wenig getan. In Österreich überlässt man das zu vielen Eltern und scheut einfach auch aus Kosten.
Das ist natürlich wieder eine Frage, die typische Public Health Frage, die sich über mehrere Sektoren drüber zieht. Ja, also zum Beispiel, es ist viel, viel einfacher, Kinder gesund zu ernähren in einer Gesamtschule. Nicht, also wo die Kinder in die Schule kommen, möglicherweise sogar dort ein Frühstück bekommen, ein Mittagessen bekommen, eine Jause bekommen, von der Schule organisiert und damit gesund offeriert wird, als wie das Kinder dann in der Mittagspause zum Bäcker rennen und sich einen Bienenstich kaufen. Ja. Mhm. Also so war es bei uns und es ist wahrscheinlich immer noch so. Ja. Oder ein Leberkässemmel.
Ein Kaffee Ritter vermutlich, den Bienenstich.
Zum Beispiel, ne? Und das sind so Dinge, die natürlich wieder übergreifend sind. Das ist jetzt primär kein Gesundheitsthema, aber wir wissen, wie lange, jahrzehntelang, wie man bei uns über die Gesamtschule diskutiert hat. Ja. Also die Gesamtschule wäre sicherlich nicht nur von der Bildungspolitik wünschenswert, sondern auch von der Gesundheitspolitik wünschenswert. Für mich unverständlich, dass das immer noch bei uns brach liegt. Also in vielen anderen Ländern ist das absolut normal. Ja, mir unverständlich, wir sind eines der ganz, ganz wenigen Länder, wo tatsächlich noch Kinder sie zu Mittag nach Hause kommen oder ganz einfach auch Schule ist, nur am Vormittag und eine Mittagspause und am Nachmittag möglicherweise ein paar Stunden und in der Mittagspause sind die Kinder freigestellt. Also da gäbe es sehr viel relativ Leichtes umzusetzen, weil in den meisten europäischen Ländern gibt es das überhaupt nicht mehr.
Wenn wir das jetzt dann umlegen von den Kindern, jetzt zum Beispiel auch auf den Krankenhaussektor, Pflegesektor, wo natürlich auch viele Menschen verpflegt werden müssen, jetzt wissen wir, diese Sektoren haben auch einen sehr hohen Kostendruck meist. Wie sehen Sie das? Gibt es bei uns ausreichend gute, gesunde Verpflegung in diesen Bereichen oder müsste man da auch noch,
man nachlegen? Gott sei Dank hält sich meine persönliche Erfahrung da in Grenzen. Und ich hoffe, das bleibt auch weiter so. Ich glaube, im Krankenhaus ist das weniger ein Problem, weil natürlich da schon ganz einfach durch die Anforderungen, da gibt es also Diätassistentinnen, da gibt es also Menschen, die wirklich eine Ausbildung haben, was das betrifft und auch verschiedene Patienten bekommen ja verschiedene Nahrungsmittel im Krankenhaus, je nachdem, entweder postoperativ oder zuckerfrei oder was auch immer angeboten werden muss. Und da glaube ich, da schauen schon Professionisten drauf, dass das in Ordnung ist. Ich mache mir ein bisschen mehr Sorgen um private Altersheime zum Beispiel, also nicht nur in Österreich, sondern weltweit, wo dann tatsächlich oft am Essen gespart oder der Qualität des Essens gespart wird, weil dann natürlich, da gibt es häufig weniger Aufsicht, ja, was da den Menschen vorgesetzt wird. Also da wäre ich mir jetzt nicht so sicher, dass das tatsächlich immer gesundes, gutes, reichhaltiges Essen ist.
Die Niederländer hingegen haben ja sogar empfohlen, dass man weniger Fleisch essen soll. Jetzt wissen wir, es gibt auch einen gewissen Trend auch zu vegetarisch oder Veganismus zum Teil. Wie sehen Sie das mit pflanzenbasierter Ernährung? Ist es ein Trend oder lebt man damit wirklich gesünder oder ist es Augenauswischerei, weil man auch vieles ersetzen muss?
Also ich glaube, es ist es kommt immer darauf an, nicht? Also ich glaube, wenn jemand jetzt jeden Tag Fleisch isst, das wissen wir und das sagt auch die Wissenschaft immer, das ist sicherlich nicht gesund, keine Frage. Wenn man, was weiß ich, zweimal in der Woche Fleisch isst, ist das sicherlich kein Problem. Mhm. Ja, ich glaube, das ist einfach das Maß wiederum, das gesunde Augenmaß, Und natürlich, früher konnten sich die Menschen das gar nicht leisten. Ja, da war möglicherweise das einzige Fleisch der Sonntagsbraten, weil mehr Fleisch konnte man sich gar nicht leisten. Und jetzt natürlich kann sich jeder Fleisch jeden Tag leisten und da wird natürlich zum Teil zu viel konsumiert. Ja, man kann sich, also was jetzt vegetarisch betrifft, kann man sich, also auf Fleisch zu verzichten, kann man sich durchaus, wenn man ein bisschen abstimmt und nachdenkt, kann man sich gut ernähren. Vegan, da habe ich ein bisschen meine Zweifel. Da wissen wir schon, dass zum Teil die Vitamine des B-Komplexes fehlen. Die muss man dann sozusagen anderswo zuführen, also mit Vitaminpillen und so weiter. Verstehe ich auch nicht, warum man das unbedingt will, aber okay, ja, also möglich ist es.
Jetzt abschließend müssen leider schon etwas zum Schluss kommen. Und wir haben es am Anfang, Sie haben es auch schon selbst angesprochen, ein anderes Thema, diese Impfmüdigkeit oder Impfmuffel. Es gibt ja auch da neue Studien dazu. Sehen Sie einen Weg, wie man diese Impfmüdigkeit oder diese Impfmuffel überzeugen kann wieder in Zukunft, wie es vielleicht auch vor Jahrzehnten war, wo es mal eine Kinderimpfung gegen Kinderlähmung gegeben hat. Das war ein No-Brainer, dass man das macht. Oder braucht es wirklich wieder irgendetwas, das die Menschen aufrüttelt? Das
ist ein ganz, 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 ganz schwieriges Thema und natürlich hat uns die Pandemie da geschadet. Es ist auch schwierig, weil natürlich diese Impfskepsis dann häufig auf der einen Seite im Internet betrieben wird und wie wir wissen, also das Internet kann so eine Echokammer sein, also wenn die Leute loggen sich nur da ein, was sie gerne hören wollen und das wird dann immer weiter verstärkt. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, dass es tatsächlich auch viele Kollegen gibt, ich will jetzt nicht sagen viele, aber doch einige Kollegen gibt, die selbst irgendwo auf dieser Welle schwimmen, ja, die auf der einen Seite auch Homöopathie verschreiben und so weiter, obwohl wir wissen, dass das keinen Effekt hat. Und es ist dazu viele Tausende von Studien gibt, also die irgendwo auf dieser alternativmedizinischen Welle schwimmen und dann irgendwo diese Impfskepsis möglicherweise sogar noch an die Patienten weitergeben. Sicherlich nicht die Mehrzahl, das ist ganz, ganz klar, aber es gibt auch solche, auch im Land, leider Gottes, die Impfskepsis auch unter Patienten verbreiten. Die Problematik ist, dass wir im Moment noch nicht sehen, was die Folgewirkungen sind, also nicht im großen Stil sehen, was die Folgewirkungen sind einer nicht durchimpften Bevölkerung beziehungsweise nicht geimpfter Kinder. Das sieht man erst, also wenn es dann wirklich zu Epidemien kommt. Also wir hatten natürlich in der Vergangenheit, Masern ist eine schwere Erkrankung, also häufig in vielen Ländern jedes hundertste Kind landet im Krankenhaus, jedes tausendste stirbt. Also das ist nicht irgendwo eine Bagatellerkrankung. Wir wissen, die Masernimpfung wirkt zu praktisch 100%. Wir konnten Masern eliminieren. Wir hatten es mal geschafft, in der ganzen westlichen Hemisphäre praktisch die Masern auf praktisch null zu drücken. Auch in Österreich, wir hatten also kaum Masern, also bis diese Impfmüdigkeit eingesetzt hat. Es gibt jetzt wieder Fälle von Diphtherie, das war praktisch ausgestorben. Ja? Also diese Diphtherie, Keuchhusten, also das sind alles Dinge, die kennt man eigentlich nur aus der Medizingeschichte. Und jetzt kommt das wieder, weil die Leute ihre Kinder nicht mehr impfen lassen. Und ich halte das ohnehin für nahezu verbrecherisch, weil wenn ich als erwachsener, mündiger Mensch mich nicht impfen lasse, dann kann ich sagen, okay, selber schuld. Das ist dann wie irgendwelchen einen Extremsport zu betreiben, wo ich dann auch damit rechnen muss, dass ich mit dem Hängegleiter abstürze oder sonst irgendwas, wenn ich diesen Sport betreibe oder vom Pferd abgeworfen werde oder mit dem Motorrad verunglücke. Das ist ein Erwachsener. Aber Kindern das vorzuenthalten, das halte ich für also wirklich auch moralisch ein schwerwiegendes Problem, weil die Kinder nicht für sich selbst entscheiden können.
Dr. Armin Fiedler, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben sehr für gern. Uns. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und einen
Ihnen guten auch Rutsch sehr gerne, Jahr. Der ganzen vielen Redaktion. Dank.
Sehr gerne. Dankeschön.
Und das Gespräch mit Dr. Armin Fiedler haben wir aus Termingründen vor der Sendung aufgezeichnet. Das war es auch schon wieder mit Vorarlberg im Fokus. Wir freuen uns auf das nächste Mal und wünschen Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
sind V+. Wir sind Vorarlberg. Bei uns stehen die lokalen Themen und Persönlichkeiten im Mittelpunkt. Unsere drei unabhängigen Redaktionen vereinen ihre Geschichten auf V+. In Vorarlberg zu Hause. Für Vorarlberg gemacht. V+. Die Stimme der Region. Die Stimme der Menschen.